Ja, guten Morgen. Ich möchte jetzt zum Abschluss des Kapitels über die Optimierungsprobleme reden. Ein logisches Kriterium für Approximierbarkeit präsentieren. Also eigentlich ein Kriterium für die Klasse APX. Die Probleme, die dieses Kriterium erfüllen, werden zusammengefasst in einer Klasse, die man Max SNP nennt. Die so eine Bezeichnung, die Abkürzung ist nicht ganz einsichtig, aber ist ja egal. Eigentlich definiert man die Klasse so, dass man zunächst eine andere Klasse angibt, die rein syntaktisch definiert ist und sie dann abschließt unter diesen L-Reduktionen, die wir behandelt haben, ne, welche die Approximierbarkeit erhalten. Also definieren wir zunächst mal diese Klasse. Ne. Wenn Sie sich, Sie kennen natürlich die Logik erster Stufe, ja, und die Logik erster Stufe, die kann man so gemäß der Komplexität der Quantorenstruktur der Formeln einteilen. Ja? Und Sie wissen ja, dass man jede Formel in Prenex-Normalform schreiben kann. Und jetzt ist es, was eine Formel kompliziert macht, ist nicht so sehr einfach die Quantorentiefe, also die Anzahl der Quantoren, die Sie in Prenex-Normalform dann haben, sondern die Anzahl der Alternationen zwischen Existenz- und Allquantoren. Ja, das wissen Sie auch in normalen mathematischen Definitionen, wenn man ganz viele Wechsel zwischen es gibt und für alle hat, dann versteht man nicht mehr, was eigentlich passiert. Ja? Also, natürliche Definitionen haben meistens mehr als drei, also gleichmäßig Bestätigkeit ist etwas, was etwa drei macht oder so. Und wenn es dann komplizierter wird, dann braucht man höher, dann braucht man Konzepte, die intuitiv zugänglich sind, die vielleicht ein paar Faktoren einkapseln, ja, wo man doch ein intuitives Verständnis hat. Wenn man das dann einfach ausschreibt, die ganze Struktur, versteht man es nicht mehr. So, und die, eigentlich kann man das so in einer Hierarchie darstellen. Das hier sind die quantorenfreien Formen, also Sigma 0 und Pi 0. Pi letztlich sind die Pi-K-Formen einfach die Negationen der Sigma-K-Formen und dann wieder transformiert in Prenex-Normalform. Ja? Und wenn irgendwas in Sigma-K ist, so, hat die Struktur. Es gibt, das kann jetzt irgendein ganzes Tupel von Variablen sein, ja, also könnte ich jetzt ausschreiben, aber ich schreibe es einfach als Tupel. Ja, und da geht es dann bis zum XK, also wir haben K-Blöcke von Quantoren, ja, für dieses K hier, immer abwechselnd zwischen Existenz- und Allquantoren. Das heißt, dieses Q ist ein Existenzquantor, wenn das Ganze ungerade ist, und ein Allquantor, wenn das Ganze gerade ist. Ja? Und dann kommt eine Formel Phi und Phi ist quantorenfrei. Ja? So kann man praktisch die Logik erster Stufe gemäß der Quantorenstruktur stratifizieren. Ja? Und also wenn Sie ein Problem haben, das kompliziert ist für FO, dann ist natürlich ein Ansatz zu sagen, ja, wie sieht es denn für einfache Formel aus? Und Einfachheit kann eben das heißen. Ja? Also Einfachheit kann auch was anderes heißen, dass man insgesamt weniger Variablen hat oder irgendwas anderes. Ja? Aber das ist auch eine Sache. Und bei vielen Komplexitätsbetrachtungen sieht man, dass das eine wesentliche Sache ist. Dass die Formen komplizierter werden, je höher man in dieser Hierarchie raufgeht. Ja? Man kann sich auch bei Definierbarkeit fragen, ja, was kann ich quantorenfrei definieren, was kann ich rein existenziell definieren, was kann ich universell definieren. Ja? Also das sind ja dann nur existenzielle Formen. Das sind dann nur also bei Pi ist es dual. Einfach, dass ich mit dem Allkonto anfange. Ja? Und natürlich ist es so, dass die Negation einer Pi-K-Formel äquivalent, eine Sigma-K-Formel äquivalent ist zu einer Pi-K-Formel. Ja, wenn Sie dann Negationszeichen davor schreiben und dann verwenden Sie die Quantorenregel, um die Negation ganz reinzuziehen, damit Sie wieder Prenex-Normalform haben, dann ändern sich genau diese Blöcke jeweils. Ja? So, gut. Und jetzt eine Sache, die uns vorhin gestellt hat, wie sieht es denn bei Optimierungsproblemen aus? Ja, wir hatten das letzte Mal noch dieses Beispiel Max Katt behandelt, wo die Formel, die innen drin stand, quantorenfrei war. Ja? Und Ansatz, den Pablo Dimitri und Jana Kappis gewählt haben, ist sich zu überlegen, ja, wie sieht das denn hier so aus? Ja? Und das Wesentliche passiert bei Sigma 0. Bei existenziellen Formen kann man das Ganze noch durchziehen und bei den universellen nicht mehr. Ja? Also, was Pablo Dimitri und Jana Kappis dann gemacht haben, ist zunächst eine Klasse definiert, die man Max Sigma 0 nennt. Ja? So. Das ist die Klasse aller NP-Maximierungsprobleme. Ja, zunächst mal nur Maximierungsprobleme. Durch den Abschluss und die Reduktion kriegen wir die Minimierungsprobleme dann auch rein. So. Also, der Form gut, bleiben wir das kennen. I S W Max, ja? So dass die Inputs, also die Eingaben, also hier wollen wir, dass wir als Eingaben endliche Strukturen einer festen Signatur tau sind. Ja? Also Standardbeispiel natürlich Graphen. Und so, dass eine quantorenfreie Formel, ja, also es geht um Sigma 0, Psi, die schreiben wir so, XS, die hat also die Signatur, also zunächst sprechen wir über die Inputs und dann haben wir zusätzliche Relationssymbole S. Bei dem Max-Katt-Problem war das einfach eine Variable U, die dafür stand, die Teilmenge, die linke Hälfte des Katts, wenn Sie wollen. Also S, Tupel von Relationssymbolen. So dass für alle Inputs, ja, die Inputs sind jetzt endliche Strukturen, also schreiben wir sie so wie in der logischen Struktur und schreiben. Folgendes gilt. Erstens, das Optimum, also der Wert der optimalen Lösung für das Problem Q auf dem Input A, kann ich schreiben, dass das Maximum über alle solche Interpretationen von S,
die Anzahl der Xen, so dass A zusammen mit S die Formel Psi Xs erfüllt.
Also ich zähle,
gut, ich maximiere über die möglichen Interpretationen dieser zusätzlichen Relationen. Ja? Und der Wert für ein solches S soll dann sein, die Anzahl der Xen, sodass die Formel wahr wird für diese S. So, gut, ich meine, das würde reichen, wenn es uns nur darum geht, den Wert der optimalen Lösung zu bestimmen. Ja, aber wir wollen ja nicht nur einen Wert der optimalen Lösung, ja, wir wollen eine Lösung selbst. Ja. Deshalb müssen wir das eigentlich etwas allgemeiner formulieren. Die zweite Formulierung sieht komplizierter aus und impliziert die erste. Also wir können die erste auch weglassen, aber da wir dann vor allem damit arbeiten, habe ich sie explizit angegeben. Also aus A und einem Tupel S kann effektiv, das heißt in polynomialer Zeit, eine Lösung S0 aus dem Lösungsraum gefunden werden, sodass der Wert also der Wert der Lösung S0 zum Input A genau das hier ist, also die Anzahl der x, sodass also das ist der Wert einer optimalen Lösung, ja? Und überhaupt für jedes Tupel können wir eine Lösung bestimmen, die das auch wirklich realisiert. Ja? Nun in der Praxis, also bei Anwendung, ist S0 eine der Relationen, aus diesem Tupel S. Ja, also die Lösung steht schon da. Und häufig besteht das Tupel S überhaupt nur aus dieser Lösung. Ja? Aber für die Definition der Klasse lässt man das allgemein zu. Das ist so. Und wenn wir das jetzt also wenn wir nochmal das Beispiel Max Katt angucken, dann hatten wir eben das Optimum von Max Katt auf einem Graphen G. Können wir schreiben als das Maximum über alle U Anzahl der Paare XY, sodass GU die Formel. GU erfüllt die Formel EXY und UX und nicht UY. So. Also wir haben genau dieses Format. Und natürlich ist U selbst die Lösung. Ja? Max Katt, also es geht eben darum, Schnitt zu finden. Das heißt, den Schnitt kann man natürlich dadurch repräsentieren, dass man die linke Hälfte repräsentiert. Ja? Die rechte ist dann das Komplement. So, und die Formel hier ist quantorenfrei. Ja, also hat dieses Format. Das heißt, dieser Max Katt gehört zu dieser Klasse Max Sigma 0. Und zweite Lösung ist eben auf diese triviale Weise erfüllt, dass das Tupel selbst gerade die Lösung ist. Ja, das muss aber nicht unbedingt sein. Ja? Also hier ist noch zu erwähnen, dass die zweite Bedingung die erste subsumiert. Die erste könnte man sich schenken, nicht impliziert auf die zweite. So. Betrachten vielleicht, also ich meine, es ist instruktiv Beispiel jetzt betrachtet, aber es ist auch immer instruktiv nicht Beispiel jetzt betrachtet. Ja, also sagen, wenn wir ein anderes Problem nehmen, das Problem Max Clicke. Ja? Also Sie kennen, ich nehme an, Sie kennen das, gegebenen Graph, Sie sollen eine Clique, das heißt eine maximal verbundene Anzahl von Knoten, eine maximale Anzahl von Knoten finden, die paarweise miteinander verbunden sind. Ja? So, nun dieses Problem ist ein Problem, das man nicht approximieren kann. Ja, also das einzusehen und nicht approximieren ist sehr, sehr schwer. Ja, das können wir hier nicht leisten. Das sind auch wirklich weitreichende, auch probabilistische Techniken. Also nach den gegenwärtig bekannten Beweisen. Ja? Aber du kannst dich einmal fragen, was ist denn die natürliche Präsentation, wenn ich das einfach auch so auf diese Art logisch präsentiere. Ja? Ich meine, es ist auch ein Problem, dessen Inputs Strukturen, wenn ich graf. Ja? Und die Lösungen sind auch Relationen, ja? Aber einfach Teile. Ja, in dieser Frage, kann ich das Optimum des Problems Max Clicke auf einem Graphen G, ja, kann ich das auch irgendwie so darstellen. Also ich nehme das Maximum und natürlich die Idee ist, ich mache das Maximum über die möglichen Teilmengen und jetzt sage ich irgendwie, dass es Clicken sind. Ja. So, jetzt was muss ich hier betrachten? Ja. Nun, was ich letztlich betrachten will, ist ja einfach die Größe dieser Clique. Ja. Das ist der Wert. Also, Anzahl der X. Und jetzt muss ich ja irgendwie das darstellen. Ja? Also muss ich irgendwie sagen, ja, X soll in der Clique sein. Ja? Ich will die Antwort. Aber jetzt muss ich noch sagen, dass es eben eine Clique ist. Ja? Nicht jede Teilmenge tut es ja. Also, wenn ich jetzt aber sagen will, dass es eine Clique ist, dann muss ich irgendwie sowas sagen. Für alle X und alle Y. Cx und Cy impliziert, entweder ist x gleich y oder ich habe eine Kante von x nach y. So. Das ist so die natürliche, oder so etwas bescheidener, eine natürliche Präsentation des Max-Clicke-Problems. Ne? Und wenn wir hier anschauen, also es ist nicht Brennecks-Normalform, aber selbstverständlich, wenn ich nicht Brennecks-Normalform schreibe, ist das eine P1-Form. Ja? Ist nicht das. Und also ist in dieser Hierarchie da oben eben nicht an der Sigma-Null-Stufe und man sieht nicht, wie man es mit Quantoren frei, oder ich kann Ihnen sagen, existenziell würde genauso funktionieren mit Quantoren frei. Ja? Also der Beweis, den wir dann präsentieren werden, kann man leicht verallgemeinern für exponentielle Fragen. So. Also das ist jetzt ein Beispiel eines Optimierungsproblems, das man nicht auf diese ganz einfache Art präsentieren kann und das eben auch sich allen Versuchen, es zu approximieren, sich widersetzt hat. Ja? Und das geht auch nicht, wenn Finger bei NP ist. Also, diese Beobachtung denkt, nein, könnte es sein, dass wirklich die logische Struktur eines Optimierungsproblems etwas mit den Approximationseigenschaften zu tun hat. Ja? Wenn es eben so, nur so präsentierbar ist, nicht approximierbar, wenn es so präsentierbar ist. Ja? Und in einer Richtung kann man es wirklich zeigen. Also wenn es quantorenfrei oder existenziell präsentierbar ist, dann ist es auch approximierbar. Es liefert tatsächlich ein Kriterium. Ja? So. Und wie gesagt, man will dieses Kriterium natürlich so stark wie möglich haben. Und deshalb sagt man vielleicht, die Klasse, die uns wirklich beschäftigen soll, ist nicht Max Sigma 0, sondern Max SNP. Und das ist der Abschluss von Max Sigma 0 unter L-Reduktion. Das heißt also, Q ist in Max SNP. Wenn ein Q' in Max Sigma 0 existiert, sodass man Q auf Q' reduzieren kann. Und der Satz von Papadimitriou und Yannakakis sagt eben, dass jedes Problem in Max SNP
konstant approximierbar ist. Ja?
Also dass es ein Epsilon gibt, dass wir ein Epsilon Dimensions haben, dass wir dieses Problem haben.
So.
Wie können wir das einsehen? Ja? Und zunächst mal reicht es zu zeigen, dass Max Sigma 0
in APX ist.
Denn die L-Reduktionen erhalten ja die Klasse APX. Ja, also wenn ich jetzt beliebiges, wenn ich das gezeigt habe und ich habe ein Problem in Max SNP, dann ist es eben L reduzierbar auf ein Problem in Max Sigma 0. Wenn ich das gezeigt habe, gibt es dafür einen Epsilon-Approximationsalgorithmus für ein Epsilon. Also gibt es dann einen Alpha-Epsilon-Beta für die Alpha-Betas, die aus der Reduktion kommen, entsprechende Approximationsalgorithmus für das gegebene Problem definieren. Ja? So. Weiters darauf hinzuweisen, dass mit so einem allgemeinen Satz natürlich nicht um optimale Approximationskonstanten zu erzielen sind. Das ist ein sehr allgemeines Argument, das auf jedes Max Sigma 0 Problem funktioniert. Also die Anwendung dafür ist eher zu sehen, es ist approximiert. Wenn man dann das Epsilon optimieren will, dann muss man schon etwas bessere, auf das Problem zugeschnittene Algorithmen verwenden, als das, was man ganz einfach aus diesem allgemeinen Beweis rauskriegt. Gut, also, Situation ist also, wir haben ein Q aus Max Sigma 0 mit Opt QA geschrieben werden in dieser Form. Ja, und das Psi ist kontorenfrei. Das ist die Ausgangssituation. So. Gut. Jetzt die Idee ist, dass man hier probabilistische Argumente verwendet. Ja? So, wir halten jetzt eine feste Innsbruck-Struktur auf. Ja, das halten wir mal fest. Ja? So. Nun, wenn wir den Input fest haben, haben wir den Raum der möglichen Interpretation von S. Ja, also beim Max-Kraft-Problem, wenn wir den Graphen festhalten, haben wir den Raum aller möglichen U's. Ja, das sind exponentiell viele. Also das ist die Menge der möglichen Interpretationen von S. So, und wir machen Omega zu einem Wahrscheinlichkeitsraum. Nun, das ist eine endliche Menge. Ja? Die ist zwar groß, die ist exponentiell groß, aber sie ist endlich. Und eine endliche Menge können wir natürlich auf einfachste Weise zu einem Wahrscheinlichkeitsraum machen, indem wir jedem Element die gleiche Wahrscheinlichkeit geben. Ja? Also ein Wahrscheinlichkeitsraum mit uniformer Verteilung. Das heißt, jedes S in Omega ist gleich wahrscheinlich. Ja? So, nun haben wir, also was das hier eigentlich dann definiert, ist eine Zufallsvariable im Wahrscheinlichkeitsraum. Ja, wir haben also eine Zufallsvariable. Die jedem S aus dem Wahrscheinlichkeitsraum eine natürliche Zahl zuordnet. Ja, und zwar einfach f von S ist die Anzahl der x, die die Formel für das gegebene S erfüllen. Also bis hierher, das ist nur einfach andere Sichtweise. So, gut, jetzt ist natürlich das Optimum also der Wert der optimalen Lösung ist ja nichts anderes als der maximale Wert, den diese Zufallsvariable anwenden kann. Ja? So, also das ist ja, wir suchen das S, das den maximalen Wert der Zufallsvariable realisiert. Ja? So. Nun haben wir für eine Zufallsvariable natürlich auch den Erwartungswert. Von f. Und es ist selbstverständlich so, also formulieren wir mal, was können wir den Zusammenhang des optimalen Werts, den Erwartungswert aussagen. Ja? Nun, es ist ganz sicher so, dass der maximale Wert von f größer ist als der Erwartungswert von f. Ja, der Erwartungswert ist der durchschnittliche Wert von f. Ja, der maximale Wert kann natürlich nicht kleiner sein. Ja, so, das ist dann, ich meine, das gilt für jede Zufallsvariable, auf jeden Wahrscheinlichkeitsraum überhaupt. Ja, was wir uns hier jetzt überlegen möchten, ist, dass ein Epsilon größer 0 existiert. Ja, so dass für diesen maximalen Wert natürlich einerseits durch den Erwartungswert abschätzen können, dass wir aber auch eine andere Beziehung haben, dass der Erwartungswert selbst größer ist als Epsilon mal Max F. So, und dieses Epsilon soll unabhängig sein von A. Ja, also das soll ein festes Epsilon sein, dass das ganze Problem funktioniert. Das bedeutet natürlich, dass wenn wir irgendwas realisieren können, also wir wollen ja Approximierbarkeit, ja? Das heißt, wir wollen eine Lösung, die die maximale Lösung bis auf eine Konstante approximiert. Ja? Wenn wir jetzt was realisieren können, was mindestens so gut ist wie der Erwartungswert, dann haben wir gewonnen. Ja, dann sind wir höchstens eine Konstante weg vom optimalen Wert. Ja, dass diese Konstante, die jetzt der Beweis kommt, nicht sehr gut ist, ist ein anderes Thema. Ja, aber ich meine, zumindest existiert, das gilt nicht längst nicht für jedes Problem. Ja, also sind eigentlich zwei Schritte zu machen. Der erste Schritt ist zu überlegen, dass das wirklich gilt. Ja, der zweite Schritt ist dann zu zeigen, dass wir effektiv und auf deterministische Weise ein S finden können, das mindestens so gut ist wie der Erwartungswert. Ja, ich meine, das ist ja noch kein, also wenn wir wissen, der Erwartungswert ist gut, ist das noch kein Algorithmus. Ja, es ist schwierig, was zu finden, so gut ist wie der Erwartungswert. Auf deterministische Weise. Aber hier geht das dann gut. So. Gut, nun der erste Schritt, um das zu beweisen, ist, dass wir F als eine Summe von Zufallsvariablen schreiben, die selbst nur die Werte 0 und 1 annehmen können. Ja, F nimmt hier als Werte beliebige natürliche Zahlen ein. Ja. So, wir schreiben F von S als Summe über alle Elemente A, also Tupel das R kommt natürlich von der Formel her, ja? Also wir haben die Formel Psi von XS, dann ist X für ein Tupel von R Element, ja? Und letztlich müssen wir ja, wenn wir die Zufallsvariable auswerten, für das x alle möglichen Realisierungen einsetzen, ja, und für jede prüfen, gilt die Formel oder gilt sie nicht, und dann aufsummieren, ob es gilt. Ja. Deshalb schreiben wir es das einfach so. Die Summe von solchen Werten fa von s mit Zufallsvariable fa nimmt auf s den Wert 1 an, wenn die Formel für das feste Tupel a gilt und 0 eben sonst. Ja? Das heißt, jetzt haben wir f geschrieben als eine Summe von Zufallsvariablen, die selbst nur die Werte 0 und 1 haben. So. Und dann haben wir ein weiteres Lemma, das uns sagt, der Erwartungswert von F ist die Summe der Erwartungswerte dieser Zufallsvariablen F von A. Ja? Also das ist Linearität des Erwartungswerts. Ist Ihnen das völlig klar, dass das so gilt? Soll ich Beweis führen? Ja? Also ich meine, es lässt sich, wenn Sie die entsprechenden Grundlagen, die Sie haben sollten, haben, ja, dann ist Ihnen das wohl bekannt, dass der Erwartungswert linear ist, ja, und ich meine, Und der weiß natürlich auch leicht, also der hängt nicht von dieser konkreten Anwendung ab. Ja, man schreibt die Definition des Erwartungswerts hin. Ja, also man summiert über alle S, das ist der uniforme Verteiler, das ist besonders einfach. Ja, summiert man auf, dann schreibt man die gleiche Definition dafür her und dann vertauscht man die beiden Summationen und hat es sofort. Ja, also die Kommutativität dieser Summation liefert das sofort. Ja, das ist eine ganz elementare Sache, die bekannt sein sollte. Ja? So. Gut. Also, jetzt, wir haben also den Erwartungswert von F geschrieben als Summe von Erwartungswerten von anderen solchen Zufallsvariablen. Ja? Dann gibt es natürlich solche Zufallsvariablen in dieser Summe, die gar keinen realistischen Beitrag liefern. Ja? Nämlich diejenigen, wo für überhaupt kein S das überhaupt funktioniert. Ja? Das kann ja sein, dass es einfach falsch ist, wie sie auch immer S machen. Ja? Es kommt sowieso immer 0 raus. Ja? Und das können wir aus der Summe natürlich auch gleich wegstreichen. Ja? Also ein Summand, der immer nur 0 liefert, den kann man auch weglassen. Also setzen wir, definieren wir B als die Menge all derjenigen Tupel A, sodass die Zufallsvariable FA den Wert 1 liefert für mindestens ein S. Ja, nur diejenigen A sind auch interessant. Dann haben wir natürlich insbesondere, dass der maximale Wert höchstens die Kardinalität von D ist. Ja. Und dass der Erwartungswert von F eben die Summe der Erwartungswerte von FA ist, dass wir das jetzt aber natürlich einschränken können auf diejenigen, die wirklich einen Beitrag liefern, weil für die anderen der Erwartungswert ja 0 ist. So. Jetzt sei K die Anzahl der S-Atome in der Formel Psi-XS. Ja, das ist eine quantorenfreie Formel, also eine Boolsche-Kombination von atomaren Formeln, die entweder in der Inputstruktur auszuwerten sind oder wo irgendein S vorkommt. Ja? Und die Anzahl derjenigen Atome, in denen ein S, ein SI vorkommt, ja, die nennen wir K. Das ist eine feste Zahl. Hängt nur von der Formel ab, nicht vom Input. So. Jetzt Jetzt wählen wir für ein A aus B ein festes Tupel, das nennen wir jetzt S0. Sodass für dieses A das erfüllt. Ja? Das muss ja existieren, weil A aus B ist. Ja? Die aus B sind diejenigen, sodass ich mindestens ein Tupel finden kann, sodass die Formel wahr ist. Ich wähle jetzt eins. Ja? So, jetzt jedes Tupel S1 aus diesem Raum Omega. Ja. Das mit S0 bezüglich der Wahrheitswerte der K S-Atome welche in Psi AS vorkommen übereinstimmt erfüllt Psi A S1. Ja? Also wir haben hier eine boolesche Kombination von Atomen und davon sind K S-Atome. Ja? Hier kommt überhaupt keine Quantoren vor. Das heißt, alles, was irgendwie maßgebend ist, dass ich gewisse Kombinationen von A's und gewisse Kombinationen von S einsetze. Ja, das sind K-Stück. Wenn ich jetzt irgendeine andere Interpretation von S wähle, die aber auf diesen K-Atomen gleich ist, ja, verändere ich die Formel im Grunde überhaupt nicht. Ja, ich verwende ja dieses S0 überhaupt nur an K-Stellen. Wenn ich an diesen K-Stellen festhalte und den Rest variiere, sieht die Form natürlich keinen Unterschied. Ja? Also was folgt damit? Wenn also A aus B ist, dann ist der Erwartungswert größer gleich 1 durch 2 hoch K. Ich habe K-Atome. Da habe ich 2 hoch K Wahrheitswerte. Ja? Mindestens eine dieser Zuordnungen von Wahrheitswerten an diesen K-Atomen funktioniert. Ja? Bei A in B. Das bedeutet aber, dass überhaupt, weil ich den Rest ja beliebig variieren kann, der Gesamtanteil aller Relationen, die das erfüllen, mindestens 1 durch 2 nach K ist. Ja, der Punkt klar. Ich habe ja ganz viele Wahrheitswerte. Ja? Also ich habe K-Atome, aber insgesamt habe ich natürlich sehr viel mehr. Also insbesondere durch abhängig von n, also von der Größe der Struktur, viele mögliche Tupel, auf die es ankommt. Ja? Aber wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt, die Formel zu erfüllen, ja, dann kann ich das festhalten. Ja? Auf den Atomen, auf die es ankommt, ist das mindestens ein Anteil von 1 durch 2 durch k. Und außerhalb kann ich beliebig variieren. Ja? So. Das bedeutet, der Erwartungswert hier ist 1 durch 2 hoch k. Also haben wir Max f ist größer als der Erwartungswert von f ist gleich die Summe aller a aus b, Erwartungswert von f von a, jetzt dieser Erwartungswert ist also größer als 1 durch 2 hoch k, also haben wir größer als 2 hoch minus k mal b. Und da ja jetzt Max f kleiner gleich b ist, ist das größer als 2 hoch minus k mal Max f. Was zu beweisen war. Das hier ist jetzt mein Epsilon. Und damit ist das Lemma bewiesen. So, Sie sehen, ich habe natürlich hier entscheidend benutzt, dass die Formel quantorenfrei ist, sonst würde dieses Argument nicht funktionieren. Ja? Wenn hier irgendwo ein Allquantor vorkäme, dann kann ich natürlich nicht außerhalb beliebig variieren, weil die Formel trotzdem über alle Wahrheitswerte was aussagt. Aber wenn es quantorenfrei ist, ja, für die Variablen was Festes einsetzen, wird überhaupt nichts gesehen außerhalb dieser eigentlichen Variable. So. Also haben wir das Lemma bewiesen. Ja. Also haben wir schon mal was ganz Wesentliches erreicht. Ja, wenn wir jetzt einfach diesen probabilistischen Prozess betrachten, ja, wir rechnen gar nicht lange, wir wählen einfach eine zufällige Lösung, dann sind wir schon mal gut dran. Also wir haben jetzt den Erwartungswert von dem, was wir machen, ja, ist höchst eine konstante Wert von der Optima. Gut, nicht eine sehr schöne Konstante, ja, aber trotzdem. Aber jetzt wollen wir natürlich noch uns überlegen, dass man das auch deterministisch macht. Vielleicht ist es instruktiv, sich zu überlegen, was das Ganze, also wie das Ganze auf das Problem Max hat, ja, was man da hat. Ja. Also, lässt Max Cut, die Formel sagt ja einfach, x und y liegen auf einer Kante und x ist links von Cut und y ist rechts von Cut. So, das heißt, diese Menge b wären dann die Paare, wo das zumindest eigentlich funktioniert. Das sind natürlich genau die Kanten. Ja. Also b, beim Max-Cut-Problem ist b genau die Kantenmenge. Natürlich kann ein Cut nie einen größeren Wert realisieren, als es überhaupt Kanten gibt. Ja, also, klar. Ja. Jetzt, wenn jetzt xy eine Kante ist, ja, dann gibt es natürlich eine Möglichkeit, einen Cut durch diese Kante durchzulegen. Ja. So. Und jetzt sagt er aber auch, dass die Kante durchzulegen, sagt er nichts anderes als x ist links und y ist rechts. Wie ich die anderen Kanten schneide, ist völlig belanglos. Ja? Das wird ein Beitrag liefern an den Erwartungswert. Ja? Das heißt, mindestens Also wenn ich das mal so gewählt habe, x ist links von k, y ist rechts von k, ja, dann alles, was ich außerhalb variiere, wird nichts daran ändern, dass diese Kante einen Beitrag zu der Lösung liefert. Ja? Und deshalb haben wir sofort, dass wenn wir einfach zufällig ein solches Tupel, also so ein Grad wählen, dass der Erwartungswert davon mindestens ein Viertel der optimalen Lösung ist. So, wie machen wir denn die Randomisierung? Also allgemein, die Randomisierung heißt immer, wenn Sie ein probabilistisches Argument haben, das in ein deterministisches umzuwandeln. Ja, wirklich zu zeigen, dass Sie deterministisch ein Objekt finden können, das gute probabilistische Eigenschaften hat. Ja, das ist so. Also, das Lemma. So formuliert, es gibt einen deterministischen Polynomialzeitalgorithmus, welcher zu jeder Inputstruktur A ein Tupel S0 aus diesem Raum Omega findet, so dass der Wert von F0 mindestens so gut ist wie der Erwartungswert von F. Also das heißt denn die Randomisierung. Nun, wir betrachten einfach eine Aufzählung aller S-Atome über der Struktur A. Ja, also alle atomaren Formen, welche als Relationssymbol eines dieser S enthält, wo wir die Elemente aus A eingesetzt haben. Ja, wie viele sind das? Das ist ein Polynom. M ist beschrieben durch ein Polynom bezüglich der Größe der Inputstruktur. Ja, wenn Sie n Elemente haben, die eine zweistellige Relation, haben Sie n Quadrat viele. Ja, aber wenn Sie jetzt eine zwei, eine drei, eine vierstellige Relation haben, haben Sie n Quadrat plus n hoch 3 plus n hoch 4 mögliche Atome, die Sie da betrachten müssen. Ja, das ist jedenfalls ein Polynom. Ja. Also, das ist ein Polynom und damit 2 hoch dieses Polynom viele Wahrheitswerte, die betrachten. Ja, der Raum ist ja exponentiell groß, sonst wäre alles linear. So. Und die Idee ist jetzt, also für i gleich 0 bis m minus 1 werden sukzessive Wahrheitswerte für Alpha i definiert. So, seit Beta i die Konjunktion
über diejenigen Alpha J beziehungsweise nicht Alpha J für J kleiner i, die bereits als wahr festgelegt wurden.
Ja, also die Idee ist, wir beginnen mit dem Prozess, das erste Atom, Alpha 0, definieren es als, sagen wir mal, falsch. Ja? Das zweite, Alpha 1, definieren wir als wahr. Ja? Dann wäre Beta 2 die Konjunktion über nicht Alpha 0 und Alpha 1, ja? Diejenigen Dinge, die wir bereits als wahr im Prozess davor festgelegt haben. Ja? Und um Alpha I, Wahrheitswert von Alpha I festzulegen, wir benutzen, was wir vorher gemacht haben, ja? Also was wir vorher schon als wahr festgelegt haben. Ja? So, und dann können wir das betrachten. Den Wahrheitswert von F bedingt durch Beta I. Also das ist der bedingte Erwartungswert von F wenn die Wahrheitswerte für Alpha J für kleiner i bereits gemäß Beta I definiert wurden. Ja? Das ist immer das klare Bedingung der Wahrheitswerte. Ja? Der Wahrheitswert von F unter der Bedingung, dass die Alpha J eben bereits festgelegt sind. Ja, das ist für jedes I definiert, wenn ich diesen Prozess habe. So. Aus der Analyse, die wir oben haben, die Erwartungswerte von F bedingt durch Beta I und Alpha I beziehungsweise für nicht Alpha I sind in polynomialer Zeit berechenbar. Ja? So. Nun, eigentlich ja, folgt es genau dem gleichen Argument wie vorher, als wir gezeigt haben, dass der Erwartungswert höchstens eine Konstante weg ist vom Maximalen. Ja, weil wir ja in der Formel letztlich immer nur eine feste Anzahl von Atomen wirklich betrachten müssen und alles außerhalb keine Rolle spielt für die Bedeutung, ob die Formel gilt oder nicht, ja, für ein festes A. Also wir können sagen, für jede
Konjunktion Gamma. Von S-Atomen haben wir der Erwartungswert von F bedingt durch Gamma ist die Summe über A des Erwartungswerts von F von A bedingt durch Gamma. Ja, das ist die Linearität des Erwartungswerts geht natürlich auch unter diesen Bedingungen. Ja? So, jetzt aber FA hängt nur von K S-Atomen ab. Ja? Und diese K S-Atome, die kann ich ja, das ist eine feste Anzahl. Die kann ich alle durchprobieren. Ja, all die 2 hoch k Möglichkeiten. Ja, und damit die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Ja, wenn ich jetzt weiß, ja, ich habe insgesamt, was weiß ich, 32 Möglichkeiten. Ja, also ich habe 5 S-Atome. Ja, also habe ich 2 auf 5 Möglichkeiten. Die zu bewerten, ja? Für ein festes A. Also kann ich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen und dann einfach aufsummieren. Ich habe nur polynomial viele A und für alle die kann ich es ganz leicht berechnen, weil es nur von K Wahrheitswerten abhängt. Ja? So, deshalb ist der Erwartungswert von FA bezüglich Gamma in polynomialer Zeit berechenbar. Und damit auch der Erwartungswert von F von Gamma. Ja? Das gilt für jede Konjunktion. Also wenn ich das hier festlege, ja, dann kann ich für Alpha I und für nicht Alpha I das festlegen. Ja, und die Idee ist jetzt einfach, ich gehe sukzessive durch und ich nehme immer das, was besser ist. Ja, ich kann den Erwartungswert prüfen dafür. Das ist ja, Beta I ist bereits festgelegt. Ich habe Wahrheitswerte bis zum, sagen wir mal, 17. Atom bereits festgelegt. Jetzt betrachte ich das 18. Jetzt gucke ich einfach, ist der Erwartungswert besser, wenn ich das wahr mache, oder ist er besser, wenn ich das falsch mache? Und was besser ist, das wähle ich. Ja? Dann lege ich fest und mache so weiter. Ja? Also das heißt, setze Alpha I wahr, wenn der Erwartungswert von F nicht schlechter ist als der Erwartungswert von F bedingt durch Beta I und nicht Alpha I. Sonst setze Alpha I gleich falsch. So. Bei 0 haben wir Beta 0, das ist natürlich die leere Konjunktion. Die leere Konjunktion ist true. Ja, also, so. Also zu Beginn. Prozedur ist noch nicht festgelegt. Ja, das heißt, der Erwartungswert von F bezüglich Beta 0 ist der Erwartungswert von F bezüglich True. Also ist einfach Erwartungswert von F. So. Am Ende sind alle
Wahrheitswerte festgelegt. Das heißt, damit definiert Beta M eindeutig ein festes Tupel von Relationen. Ja, alle Wahrheitswerte sind jetzt wahr oder falsch festgelegt. Also haben wir, wenn wir das so schreiben, ja, also für das Erwartetwert von f bedingt durch Beta n, nun, das ist kein echter Wahrheitswert mehr. Ja, der Wahrscheinlichkeitsraum ist auf einen Punkt zusammengeschrumpft, weil das Beta n das Tupel eindeutig festlegt, also das ist nichts anderes als f auf dieses Tupel S0. So, und was haben wir aber? Wir haben den Erwartungswert von f bezüglich Beta i betrachten, dann ist das ein halb Erwartungswert von f bezüglich Beta i und Alpha i plus den Erwartungswert von f bedingt durch Beta i und nicht Alpha i. Ja, also ob ich jetzt Alpha i wahr oder falsch setze, das teilt den Raum nochmal in zwei Hälften. Ja? Und der Wahrscheinlichkeitsraum, der Erwartungswert auf diesem Wahrscheinlichkeitsraum ist natürlich einfach das Mittel der Erwartungswerte auf den beiden Hälften. Ja? So, aber jetzt haben wir doch Beta i plus 1 so festgelegt, dass wir einfach geguckt haben, ja, ist das größer oder ist das größer? Und so legen wir den Wahrheitswert von dem Alpha i fest. Ja? Also folgt, dass der Erwartungswert von f bedingt durch Beta i kleiner gleich dem Erwartungswert von f bedingt durch Beta i plus 1 ist. Wenn wir was haben, was das Mittel zweier Punkte ist, und wir nehmen dann, um das Beta i plus 1 festzulegen, die größere Hälfte, ja, dann kommen wir, haben wir das, die ganze Wahrscheinlichkeit bestimmt nicht kleiner gemacht. So, also, f von S0, ja, wir finden mit einer Prozedur sukzessive ein Tupel S0. F von S0 ist der Erwartungswert von f bezüglich Beta m am Schluss. Ja, das ist alles festgelegt. Das ist aber größer als der Erwartungswert von f bezüglich Beta m minus 1 und so weiter.
größer als der Erwartungswert von f bezüglich Beta 1, größer gleich dem Erwartungswert von f bezüglich Beta 0. Und das ist der Erwartungswert von f.
Also findet diese Prozedur tatsächlich ein S0, dessen Wert mindestens so gut ist wie der Erwartungswert. Nun, ich weiß nicht, ob Sie schon solche Prozesse von der Randomisierung schon gesehen haben. Wenn ja, so haben Sie Argumente sicher wiedererkannt. Ja, also das ist
der Wahrscheinlichkeitsraum ist ja einfach
durch eine Summe von Entscheidungen definiert, die man so auflisten kann. Ja, das ist jeweils so gemacht, dass man die verbleibenden Wahrscheinlichkeiten so groß wie möglich sind, und wenn man das so macht, kriegt man eine Realisierung, die mindestens so gut ist wie der Erwartungswert.
Ja? Das hängt natürlich davon ab, dass man die bedingten Wahrscheinlichkeiten jeweils berechnen kann.
Das ist nicht in allen Anwendungen so. Aber hier funktioniert das eben gut. Also wir haben polynomial viele Schritte, und in jedem Schritt kann man berechnen, welche momentane Entscheidung zum besseren, also wahrscheinlich zum besseren Ergebnis führen wird.
Ja. Und da das funktioniert, kann man also das tatsächlich realisieren. Also was fassen wir zusammen? Wir finden zu einer gegebenen Inputstruktur A in polynomialer Zeit ein Tupel S0, so dass der Wert von S0 größer gleich dem Erwartungswert von f ist. Das ist größer gleich 2 hoch minus k, dem maximalen Wert von f ist also 2 hoch minus k und qa. Ja, wir wissen, dass man aus S0 erhält man eine Lösung S von Q auf Input A mit Wert f von S0.
Ja, das war die Bedingung 2 der Definition von Max Sigma 0. Ja, das heißt also, der Wert und die Güte abschätzt durch den Quotienten von Opt QA auf 2 hoch minus K Opt QA kleiner gleich 2 hoch K. Das heißt also, es gibt ein Epsilon, sodass man, also wir haben damit gezeigt, dass das Problem in APX ist. Also ist Q in APX. Wir haben einen deterministischen Algorithmus, der diese Lösung findet. Und die Lösung ist tatsächlich eine approximative Lösung für das Optimierungsproblem. Damit ist der Satz von Papadimitriou ja der Praxis bewiesen. Ja, also Probleme in Max Sigma 0 sind approximierbar. Und damit sind auch alle Probleme in Max SNP approximierbar. Ja, das muss man betrachten. Was sind Probleme, die man durch L-Reduktion auf diese Klasse definieren kann? Da gibt es eine ganze Menge von Problemen, die man so in diese Klasse platzieren kann. Okay. Gut, jetzt Bemerkung. Wir haben Max Sigma 0, ja, damit wenn man L-Reduktionen anwendet, Max SNP, das ist in APX. So. Jetzt kann man natürlich sich fragen, wie geht es denn, wenn ich kompliziertere logische Definitionen wähle? Ja?
Also ich habe Ihnen schon gesagt, man kann natürlich, statt dass man Sigma-Null-Formen nimmt, beliebige andere Formen nehmen und für jedes Fragment solche Formen definieren. Ja? Nun, ich kann auch die Form Max S, also Max Sigma 1 nehmen, ich kann wieder L-Reduktionen anwenden, und die Klasse hat man dann Max NP genannt. Ja? Nun, bei der Klasse funktioniert es noch eigentlich ganz gleich. Man muss relativ wenig auf den Beweis draufsetzen, damit das durchgeht. Ja? Vielleicht Intuition dazu. Ja? Also das Entscheidende war, die entscheidende Argumentation, war ja der, was wenn wir eine quantorenfreie Formel haben, dann haben wir in der Ente die ganze K-Atomen und alles, was außerhalb ist, können wir variieren. Nun, wenn Sie eigentlich eine existenzielle Aussage draußen noch haben, ja, es gibt ein Y, so das und so weiter, ja, dann können wir einfach gewisse feste Y festhalten, für die es funktioniert und den Prozess so genau gleich weitermachen, weil es eine existenzielle Aussage ist. Ja. Also wenn es überhaupt ein Tupel gibt, das es realisiert, und es gibt ein Tupel Y von anderen Elementen, das es realisiert, dann kann ich diese Y festhalten und das ganze Argument wieder durchgehen. Ja? Also der Beweis, den wir gemacht haben, der funktioniert mit einer ganz kleinen Komplikation auch für existenzielle Formen. Ja? Aber bereits, also gut, dass diese Inklusion gilt, ist nicht trivial, aber sie gilt. Ja? Also, das muss man zeigen, ja, das ist nicht trivial, da Pi 1 ja nicht Sigma 1 enthält, aber für die Maximierungsprobleme eben doch. Ja. Und bereits hier gibt es nicht approximierbare Probleme. Ja. Und für die anderen Klassen erst recht. Ja. Gut, die ganze logische Analyse haben wir dann noch weitergetrieben. Ja, also ich gefragt, ja, gut, wenn ich mal nicht Approximierbarkeit betrachte, so welche Probleme kann ich so definieren, dann kann man zeigen, dann kommt nur noch eine Klasse, das ist Pi2, und das sind dann schon alle, die ich überhaupt FO definieren kann. Also das ist nicht eine unendliche Hierarchie, sondern es ist eine kurze Hierarchie mit vier Levels. Aber ab hier kann man nichts mehr über Approximierbarkeit aussagen. Also ab hier ist es eigentlich eine reine Frage von Definierbarkeit und Komplexität. Also Aussagen über Komplexität kann man nur hier unten machen. Ja? So, ein typisches Problem, das in der Klasse Max Sigma 1 ist, das Problem Max Sat. Nun, was ist Max Satt? Gegeben eine Formel Phi eine aussagenlogische Formel in konjunktiver Normalform. Und was sind die Lösungen? Nun, das sind einfach Nun, Lösungen sind natürlich Interpretationen. Aussagenvariablen und der Wert einer Lösung ist die Anzahl der Klauseln von Phi welche durch I erfüllt werden. Ja? Also wenn ich das vergleiche mit dem klassischen Problem Satt, geht es darum, gibt es eine Belegung, die alle Klauseln erfüllt. Ja? Konjunktion mit den Klauseln natürlich. Ja? Da könnte ich ja sagen, wir definieren daraus ein Optimierungsproblem, es geht vielleicht nicht alle zu erfüllen, wir möchten möglichst viele erfüllen. Ja? Jede Belegung ist eine Lösung und der Wert der Lösung ist, wie viele Klauseln ich erfüllt habe. Und natürlich ist das Optimierungsproblem mindestens so schwer wie das Entscheidungsproblem, weil das Entscheidungsproblem einfach ist, kann ich das Maximum realisieren. Ja? Also kann ich alle Klauseln erfüllen. Ja? So, jetzt, dieses Problem ist approximierbar. Es ist zunächst mal natürlich nicht Probleme auf Strukturen, ja? Das ist ein Problem auf Formen. Ja? Aber wie kann ich aussagenlogische Formen aus der Struktur realisieren? Da legt ein Universum fest, das ist ein Anfangsstück der natürlichen Zahlen. Jetzt habe ich zwei Relationen. P Paare ij, sodass xi kommt positiv in der j-ten Klausel. Ja, so, ich kann die Klauseln aufzählen, c1 bis c17, ja. Und jetzt kann ich einfach sagen, also in welcher Stelle es nach der Klausel vorkommt, ist ja unwesentlich. Ja? Reihenfolge spielt keine Rolle. Aber ich muss doch einfach sagen, welche Variable positiv in welcher Klausel vorkommt, welche Variable negativ in welcher Klausel vorkommt. Also sage ich, habe ich zwei Relationen. Und n ist ganz analog definiert, einfach negativ. Und wenn ich eine solche Struktur habe, dann kodiere ich das in eine Formel und in einer Formel kann ich das in eine solche Struktur darstellen. So.
Dann kodieren wir das Antwortstück der natürlichen Zahlen, aber
wie?
Das Antwortstück der natürlichen Zahlen ist aber dann das Maximum von der Klauselanzahl und.
Ja, genau, richtig. Ich meine, gut, beliebig, ich habe gesagt, so nummeriert. Also, das spielt keine Rolle, dass es ein Anfangsstück der natürlichen Zahl ist. Es muss einfach irgendwie integriert sein damit. Ja, klar. Ich meine, wir können da auch was anders machen können, Formen mit freien Werten und was weiß ich. Aber das ist so die einfachste Art. Ja? Ich meine, das ist nicht wesentlich. Es geht nur darum, wenn wir jetzt die Formel hinschreiben, wie sieht die aus? Ja? Also wie sieht jetzt das Problem? Das Optimum von Max Sat auf einer solchen Formel. Ja, Phi. Ja, das schreiben wir hier gleich. Phi. Ja? So. Und was brauchen wir? Wir brauchen das Maximum ja, worüber wird das Maximum genommen? Über die möglichen Belegungen. Was ist eine Belegung? Eine Belegung ist eine Teilmenge der Variablenmenge derjenigen, die auf Wahr gesetzt werden. Ja? Das können wir B nennen. Ja? Das ist eine Relation des Universums und wenn I in W ist, heißt das, die i-te Variable ist Wahr. So. Und jetzt, was müssen wir messen? Wir müssen die Anzahl der Klauseln messen, die wahr gemacht werden. Anzahl der x es gibt ein y und jetzt ist es entweder so, dass die Variable y positiv in der Klausel x vorkommt und mit wahr bewertet ist. Oder sie kommt negativ vor und ist mit falsch bewertet. Es geht mir darum, dass das Max-Sat ein Problem ist. Wenn ich es als Struktur formuliere, ist es in diesem Format definierbar durch eine existenzielle Formel. Ja? Das ist jetzt eine Sigma-1-Formel. Wir haben ein Quantum, aber ein existenzielles. Ja, das ist ein typisches Problem. Und das heißt, auch für solche Probleme liefert diese ganze Theorie ein Kriterium, dass es auch optimierbar ist. Aber sobald man eben weitergeht auf Probleme, die wirklich schwer sind, wie das Max-Klicken-Problem, da haben wir es noch nicht. Gut, aber damit sind wir am Schluss dieses Kapitels und die nächsten drängen auch schon rein. Also, dann bis nächste Woche.